Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Herzlich willkommen bei Top Shelf. Wir begrüßen heute Guy Tibaks, den CEO von Eckes Granini. Herzlich willkommen, Guy.
Danke.
Du blickst ja auf eine lange Karriere in Familienunternehmen im FMCG zurück. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du heute? Stell dich doch mal kurz vor in 3, 4 Sätzen für Menschen, die nicht aus der Branche kommen.
Also erstmal, ich bin gebürtiger Belgier, wohne in München und pendel derzeit Richtung Niederolm. Die ganze Woche quasi da vor Ort. Bin verheiratet, 3 Kinder und wohne seit 2006 jetzt in Deutschland. Fühle mich auch ganz wohl, aber später kommen wir vielleicht da noch drauf zurück.
Jetzt sagst du ja, Guy, du hast einen internationalen Background, internationales Elternhaus und internationaler Netzwerk. Gleichzeitig ist Deutschland so dein Lebensmittelpunkt, den du dazu gemacht hast. Was ist so der Punkt kultureller Spagat dazwischen Belgien, Deutschland, beruflich und persönlich?
Genau, das ist eigentlich sehr interessant. Vielleicht muss ich dazu noch mal eine kleine Anekdote erzählen. In Belgien, damals, wo ich umgezogen bin nach Deutschland, habe ich für ein französisches Unternehmen gearbeitet. Andros, Produzent von Marmeladen, Bon Moment. Und also die Kultur ist ein bisschen so Mittelmeer und alles natürlich eher viel diskutieren, wenig entscheiden. Und ich hatte immer Probleme damit. Und immer sage ich, okay, jetzt müssen wir aber Entscheidungen treffen. Und er hatte so einen Nickname, der war Mr. To the Point. Und ich sagte, komm jetzt mal auf den Punkt hier, weil, und das war natürlich etwas, wo ich dann nach Deutschland umgezogen bin, was ich sehr gut fand, auch hier in der Kultur ist einfach, ja ist ja, nein ist nein, das sind die Deutschen. Du weißt, wo du dran bist und das hat eigentlich sehr gut bei mir gepasst in der Persönlichkeit. Und andererseits, ich meine das jetzt kulturell, aber andererseits auch das Thema, dass natürlich in Bayern, ich bin damals nach Bayern umgezogen, südlich von München, und die Lebensqualität dort ist ja auch gar nicht so schlecht. Und meine Frau auch und inzwischen seit die ganze Familie fühlt sich da ganz wohl. Und ich sage immer, ich bin Europäer, kein Belgier. Ich fühle mich auch wirklich, wherever I lay my head is my home. Und aber fühle mich da ganz gut, ja.
Ja, wir sagen auch immer, wenn wir umziehen würden, entweder ans Meer oder nach Oberbayern.
Ja, gute Idee.
Eckes Granini kennt man ja in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, kennt wahrscheinlich jedes Kind. Ja, das ist eine ganz starke Marke. Was steckt denn hinter dem Unternehmen? Also es gibt ja eben auch die internationale Komponente dort. Viele wissen das gar nicht.
Stimmt, ja. Eigentlich wichtig zu erwähnen ist, erstens, es ist ein Familienunternehmen. Noch immer, das wissen scheinbar auch nicht viele Leute, hat eine sehr starke Tradition. Und inzwischen seit ist Eckes Granini eigentlich in 10 Länder aktiv, 8 Produktionsstätten und ist wirklich ein Markenladen. Auch für mich das erste Mal, dass ich in einem Unternehmen arbeite, das ausschließlich Marken verkauft. Früher war es wirklich Hybridunternehmen, Marken und Handelsmarken. Und das prägt auch schon das, die Kultur merkt man auch sehr stark, sehr markengetrieben und das ist eigentlich auch Eckes Granini. Auch in jedem Markt, wo wir zu Hause sind, haben wir oder sind wir auch die Nummer 1.
Und wenn du das Unternehmen, du sagst Familienunternehmen, Markenunternehmen, wenn du das Unternehmen in einem Satz beschreiben müsstest, what comes to mind?
Werte. Also Marken, wie so eben angesprochen, Werte vor allem, wo ich angefangen habe auch, man hat gemerkt, dass die Leute sind unglaublich freundlich. Und das hat mich auf jeden Fall sehr stark geprägt. Ich meine nicht, dass die anderen Unternehmen nicht freundlich waren, aber vor allem, du fühlst dich direkt daheim. Wir hatten zum Beispiel jetzt die Woche, wir diskutieren ein bisschen, ob wir noch ein bisschen New Work, ein bisschen Änderungen machen. Ich habe 2 Unternehmen, die waren bei uns und die haben gesagt, okay, habt natürlich, die Gebäude sind ein bisschen älter. Die Gebäude widerspiegeln gar nicht die Kultur der Leute. Die Leute sind sehr offen, sind sehr freundlich und die Gebäude eher so geschlossen. Und ich glaube, das ist auch typisch für Eckes Granini. Einfach diese Werte, diese Kultur. Und das hat mich auf jeden Fall am Anfang direkt auch beeindruckt.
Wenn wir jetzt in deine Karriere zurückschauen, da ist ja immer das Thema Konstanz sehr stark drin. Familienunternehmen, Und auch der Punkt Internationalität. Wie wichtig ist dir gerade auch im Bereich Familienunternehmen diese Nähe zur Familie und den Background Familie auch?
Also was, das war ja kein, ich hatte keine Planung. Also warum ich jetzt in meinem Familienunternehmen geblieben bin, weiß ich jetzt auch nicht. Das war wahrscheinlich dann eher Zufall. Aber was mir auf jeden Fall immer gefallen hat, tatsächlich die Nähe. Und du hast das Gefühl gehabt, okay, erstens, du bist sehr nah dran an der Familie und man sieht auch, was du machst. Du kannst dich dann nirgendwo verstecken und diese Mentalität einmal aufkrempeln und mitmachen. Und du hast immer das Gefühl gehabt, ich habe wirklich tatsächlich mitgeholfen, auch direkt mitgeholfen am Erfolg des Unternehmens. Und das hat eigentlich unglaublich sehr gut funktioniert. Ich glaube auch von der Persönlichkeit und auch immer mit den Inhabern habe ich dann auch immer eine sehr gute Beziehung gehabt, weil ich glaube, von der Persönlichkeit auch eher ein Dur. Und das war auch also sehr direkt Dur, Nein ist Nein auch und umsetzen. Ja, das war, und das immer gut funktioniert. Und ich glaube, dass das vor allem eins der Gründe war, warum ich dann auch immer in diese Familienunternehmen reingekommen bin und wo es auch gut funktioniert hat.
Wichtig ist ja auch immer in Familienunternehmen, dass die Familie auch zu einem steht, wenn es mal hart wird. Hast du da vielleicht auch Beispiele, wo du sagen kannst, ja, da war die Familie im Familienunternehmen sehr stark dran?
Hart im Sinne von?
Geschäftlich harte Entscheidungen zu treffen und du hast das Backing von der Familie einfach gekriegt.
Ja, also es war jetzt bei der letzten Station, auch bei anderes, wo ich Geschäftsführer war für Deutschland, war es natürlich... wo ich dann eher ein bisschen reingekommen bin oder reingefallen bin, wo wir mit der Inflationskrise und Energiekrise schwere Zeiten hatten. Und da habe ich natürlich das volle Backup auch bekommen der Familie, zu sagen, die Entscheidungen triffst du, Gi. Aber wir müssen sehen, dass wir es auch umkrempeln können hier in Deutschland. Und ja, dann hast du auch gemerkt, da vertrauen die dich. Und da war es auch nicht so, dass du sagen musstest, okay, für jeden Einzelnen oder Entscheidung da an der Familie ist es okay, darf ich das machen? Du hast das volle Vertrauen einfach da, Backup.
Ist ja für viele, wenn die zum Beispiel aus dem Corporate Environment irgendwann rausgehen, so diese Wunschvorstellung, mal in einem inhabergeführten Unternehmen zu arbeiten, auch in dieser Alleingeschäftsführerfunktion. Was braucht man denn, um erfolgreich mit einer Familie, mit Inhabern arbeiten zu können? Gibt es da Persönlichkeitseigenschaften, so aus eigener Erfahrung auch, die da beim Erfolg helfen?
Ich hatte es vorher schon angesprochen. Ich glaube vor allem, dass sie das Gefühl haben, dass du jemand bist, der nicht nur redet, sondern auch umsetzt. Ich glaube, das ist extrem wichtig für den. Und wie gesagt, du kannst dich dann irgendwo verstecken. Nicht, dass man sich in Konzernen so verstecken muss, aber es ist natürlich ganz anders. Es gibt, die Hierarchien sind sehr flach im Familienunternehmen. Das heißt, eigentlich meistens ist es so, also ich habe die meisten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, auch jetzt bei Eckes, war die Familie auch operativ wirklich noch tätig. Und das heißt, du bist ja immer konfrontiert worden. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass du auch derjenige bist, der auch zeigst, dass du das auch umsetzen kannst, was du natürlich immer geprägt hast oder gepredigt hast, wenn man so sagen.
Mr. To the Point needs to walk the talk. Ja,
ja, ja, wie gesagt.
Jetzt haben wir schon gehört, Andros als Stichwort, Eckes Granini als Stichwort, eine Karriere in Familienunternehmen. Wenn du mal zurückschaust, deine ganze Laufbahn, was waren für dich die prägenden Stationen, nach denen Dinge anders waren auch?
Also ich glaube, da ein Punkt in meiner Karriere, wo ich sagen kann, der mich wirklich geprägt hat, war eigentlich das Thema, dass ich hatte im ersten richtigen Job nach der Marine, wo ich dann war. Ja. Und das war im Telekom-Bereich, Telekommunikationsbereich. Und ich war regionaler Key-Accounter und musste damals hochwertige Faxmaschinen und solche Themen verkaufen. Und waren Kollegen, die waren natürlich dann schon ein paar Jahre da und die haben ihre Termine. Das war wirklich dann Telefonverkauf. Das heißt, du musstest anrufen. Das waren Garagen, also Werkstätte oder Architekten oder Unternehmen, die eigentlich eine hochwertige Fax brauchten damals.
Also und die harte vertriebliche Schule.
Die harte vertriebliche Schule, ja. Und ich wusste da nicht ganz, ich habe dann Telefonate gemacht und ich kam dann nirgendwo durch, wenige Termine und die anderen waren dann schon ein bisschen erfolgreich. Es war nicht einfach. Dann irgendwo habe ich angefangen, gesagt, okay, ich mache die Termine. Ich habe gemerkt, dass dann die Leute abends mehr Zeit hatten. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich dann abends meine Termine. Und dann habe ich so immer so nach 17 Uhr so ein oder maximal zwei Termine machen können. Und ich habe gemerkt, ich hatte da 90% Abverkauf. Also das war wirklich dann super. Und auf einmal, ich war dann nach 6 Monaten, war ich da Topverkäufer im Unternehmen. Und das war für mich gesagt, hey, wenn du die Sachen mal anders machst als die anderen und kannst auch mal sehr erfolgreich sein. Und das war so ein Punkt, es war einfach eine kleine Anekdote natürlich, aber es war schon ganz wichtig, es hat einfach gezeigt, dass du nicht immer das Standard, nicht immer alle folgen. Du kannst doch mal selbst Initiative zeigen. Und das war auch dann damals für mich so, wo ich dann diesen Geschmack vom Erfolg hatte und gemerkt habe, hey, wie toll ist das, wenn du wirklich Erfolg hast. Und damals dann auch, ein bisschen später hat der Lieferant dieses Unternehmens, haben mich dann auch weggekauft, mal so sagen. Und habe ich meine erste internationale Erfahrung über das andere Unternehmen gemacht. Und dann hat es nur... ist nur weitergegangen, war sehr, sehr tolle Erfahrung. Und wie gesagt, für mich war das so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe Spaß an, was ich mache und mach dein Ding und glaube dran. Ja, das war.
Jetzt machst du ja heute was ganz anderes, andere Branche. Irgendwie hat man als Geschäftsführer auch eine andere Verantwortung als das regionale Key-Accounter. Was sind denn so die Kernelemente? Was macht dir denn Spaß an der Arbeit? Oder wo ziehst du da die Energie raus?
Mhm. Also was mir extrem Spaß macht, sind die Menschen. Also wirklich mit Menschen umzugehen. Das ist immer mein Business gewesen, ist People-Business. Und alles, was ich mache, war wirklich immer mit Menschen zu tun gehabt. Und ich habe dann auch in die letzten 20 Jahre auch enorm viel gereist, in viele Ländern, viele Kulturen kennengelernt. Und das hat wirklich auch immer so einen Boost gegeben. Und einfach Spaß daran, auch mit Menschen zu arbeiten. Aber nicht nur mit Kunden oder Lieferanten, aber natürlich auch mit den Teams. Und das gibt einfach die Energie. Also für mich immer die größte Energie. Und natürlich auch ein bisschen den Erfolg. Das gibt natürlich auch Energie. Weil umgekehrt ist es so, wenn man dann auch tatsächlich beim letzten Job mit Restrukturierungen, steckt man natürlich wahnsinnig viel Energie rein und bekommt man dann eigentlich natürlich sehr wenig zurück. Weil das natürlich sehr hart ist und keiner ist dir dankbar, dass du Leute natürlich entlassen musst oder dass du Werke schließen musst. Und das ist natürlich schon der Gegenteil dann auch. Ja.
Jetzt hast du den Punkt Restrukturierung angesprochen. Konkret meinst du Andros mit Sicherheit, Werke schließen, hast du auch im Vorabgespräch schon mal erwähnt, auch Personal abbauen. Was hat das mit dir als Führungspersönlichkeit gemacht? Wie hat dich das weitergebracht? Weil gerade durch Krisen lernt man ja auch sehr viel.
Genau, das ist auch so. Also ich muss schon sagen, ich habe natürlich unglaublich viel gelernt. Ich muss dazu sagen aber, wo ich damals unterschrieben habe für diesen Job als CEO für Andros Deutschland, war damals auch nicht vorauszusehen, dass ich dort eine komplette Herstrukturierung von Andros in Deutschland machen musste. Also ich bin da gekommen eher, um Andros Deutschland weiterzuentwickeln, weitere Akquisitionen auch voranzutreiben. Und wo ich dann gekommen bin, gab es natürlich damals den Ukraine-Krieg, war der Anfang, mit Inflationskrise, Energiekrise und. Und das hat natürlich dann sehr viele Probleme des Unternehmens hervorgehoben. Und dann haben wir natürlich gemerkt, das funktioniert so nicht. Der Markt war natürlich sehr schwierig, Wirtschaftsumfeld auch in Deutschland generell. Was ich sagen kann, war die Erfahrung. Das war das Positive, aber es war eigentlich das Einzige, muss man ehrlich sagen. Hinterher gesehen habe ich gemerkt, einfach, ich hatte es nicht direkt gemerkt, aber mein Umfeld, meine Familie und Freunde haben auch gesagt, hey, nicht mehr motiviert. Ich sage, doch, ich bin glücklich, ich mache das gerne. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass es einfach, dass ich die Energie hat mir gefehlt. Weil du steckst in Energie. Ich bin ja auch jemand, habe sehr viel Energie, arbeite auch wahnsinnig viel, weil ich es gerne mache, nicht weil ich es tun muss. Und hast du irgendwo gemerkt, da kommt nichts zurück. Keiner ist dir dankbar. Und das war schon dann hinterher gesehen. Ich wusste, das würde noch ein paar Jahre weiter so weitergehen und habe ich dann entschieden, das ist nicht mein Profil und dafür bin ich jetzt nicht die geeignete Person. Und dann habe ich auch entschieden, anderes zu verlassen und deswegen.
Würdest du denn sagen, dass genau dieser Punkt dein Profil noch abgerundet hat zum Schluss?
Absolut. Weil viele fragen noch immer so, was hast du gelernt im Laufe der Zeit und das ist schon ein wichtiges Kapitel gewesen, auch für mich. Ich habe natürlich wahnsinnig viel mitgenommen, das muss ich schon sagen. Und also wenn ich jetzt nochmal in so eine Krise reinkommen muss, weil ich muss sagen, dass vor Andros Deutschland, habe ich eigentlich nur die Only Ways Up nur Erfolge gehabt. Und dann ist es auch mal ganz gut, natürlich immer kleine Misserfolge, aber das war wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und das war ganz wichtig auch für mich als Person, das mal auf jeden Fall zu erleben. Und hat tatsächlich auch inhaltlich für mich natürlich auch viel beigebracht.
Ich würde gerne mal das Stichwort The Only Way Is Up und die Anekdote aufgreifen, so du am Anfang deiner Karriere gemerkt hast, okay, wenn ich Dinge einmal anders mache, als es die anderen machen, dann kann ich damit ganz erfolgreich sein. Hast du noch ein Beispiel dann aus späteren Stationen, wo du sagst, okay, ich habe das einfach mal anders betrachtet, ich habe die Perspektive gewechselt und am Ende sind wir dadurch als Unternehmen auch erfolgreicher als der Markt gewesen?
Ja, gibt es eigentlich einige Beispiele.
Gut, wir haben nur so 30 bis 45 Minuten im Podcast. Ja.
Nee, was natürlich ist, wenn ich natürlich sagen, die Only Way Is Up. Erstens, ich habe es vorher angesprochen, was natürlich toll ist, natürlich, wenn man dann arbeiten kann und natürlich Erfolg hat. Das natürlich dann merkst du einfach, dass der Weg nach vorne und wenn der nur erfolgreich ist, dann macht es halt automatisch Spaß. Was wichtig war eigentlich, weil es gab sicherlich auch immer wieder Misserfolge, kleinere, wo du sagst, bestimmte Märkte, ich habe dann auch meine Zeit als Geschäftsführer von der Syco, ein Tochterunternehmen der Develey, habe ich international neue Märkte eröffnet. Und da habe ich auch gemerkt, was ganz, ganz wichtig war, ist natürlich das Thema Networking. Also wo andere Kollegen immer, ich gehe abends mal ganz früh ins Bett und bin ich immer geblieben bis spät im Abend oder morgens. Aber immer das Networking, immer Leute kennengelernt und das hat mich natürlich später unglaublich viel gebracht, muss ich wirklich sagen. Ich habe, glaube ich, da ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Und
wo hilft dir das Netzwerk?
Also erstens Austausch, du lernst natürlich sehr viel, natürlich Leute mit komplett anderer Perspektive, Blickwinkel und du begegnest die Leute immer wieder. Also nicht nur Deutschland ist klein, aber die Welt ist klein. Du merkst also, immer wieder siehst du die Leute wieder zurück. Also begegnest es immer zweimal im Leben, aber manche auch mehr. Und wenn ich mal Themen hatte, ich konnte die Leute auch mal anrufen und sagen, hey, ich habe hier so ein Thema, kannst du mich mal helfen? Was ist deine Idee dazu? Oder auch tatsächlich mal zu sagen, ich will irgendwo mal ein neues Business aufbauen. Wir haben uns doch da mal begegnet, können wir uns mal sprechen. Und das war schon ein ganz wichtiger Bestandteil, glaube ich, auch der Erfolge auch in der Vergangenheit. Mhm.
Wir erleben dich ja jetzt eigentlich in einer ganz spannenden Phase. Du bist noch nicht so wahnsinnig lange bei Eckes Kanin und es gibt ja dieses Buch über die ersten 90 Tage. Was sind denn so deine Learnings? Also was sind die Dinge, die du auch weitergeben kannst? Du kommst neu in das Unternehmen. Wie kannst du sicherstellen, dass du auch in relativ kurzer Zeit erste Erfolge hast und ein gutes Onboarding sicherstellst?
Ja, also das Onboarding auf sich. Erstens natürlich, wenn das Unternehmen da gut organisiert ist, dann hast du schon mal ein ganz gutes Onboarding. Also muss ich sagen, bei Eckes Granini, ich habe noch nie ein Unternehmen gekannt, das so ins Detail geht, was Onboarding. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich von oben bis unten, das heißt nicht nur auf Management-Level, sondern wirklich in alle Bereiche reingegangen und habe da mit sehr vielen Leuten geredet, bis in den Werken auch Produktionen. Und ich habe natürlich versucht, in kurzer Zeit so viel wie möglich mitzunehmen. Und das hat mich wahnsinnig geholfen, alleine dieses Onboarding auf sich. Und da will ich in Detail und dann überall reinzugehen. Eckes Kanin für mich, für Deutschland, ja, 580 Mitarbeiter. Und zwei Werke haben wir. Und dann Hauptsitz in Niederolm. Und ja, am Anfang ist natürlich sehr viel, weil kommt natürlich sehr viel Neues. Aber was wichtig war, ist so schnell wie möglich auch festzulegen für dich, wo siehst du tatsächlich hier Bedarf, wo noch Anpassungen notwendig sind oder was ist die Strategie? Ich bin natürlich zum guten Zeitpunkt reingekommen, muss ich auch sagen. Gerade Eckes Granini ist ein Unternehmen, das die letzten 2-3 Jahre starke Transformation erlebt hat und von einem Saftladen wirklich so Richtung Non-Alcoholic Beverages, also nicht-alkoholische Getränke, und haben auch die richtige Entscheidung getroffen. Und wir haben gerade jetzt die Strategie für 2030 festgelegt. Habe ich dann auch präsentieren können nach den 100 Tagen. Es war alles so sehr fluent. Alles hat sich ganz gut, die Reihenfolge war perfekt eigentlich. Und es hat mich sehr geholfen, da ganz schnell reinzukommen. Und jetzt auch ganz wichtig, weil alleine kann ich das auch nicht schaffen, Aber ich habe wirklich ein sehr gutes Team vorgefunden, muss man sagen. Das hilft natürlich auch. Ich habe auch andere Erfahrungen gehabt, wo das Management-Team rund um dir nicht so gut ist. Man sagt es immer sehr plakativ, aber es ist so. Du bist nur so gut wie das Team, das auch dich damit unterstützt.
Jetzt bist du ja als GT-Bucks neu reingekommen, hast gesagt, man hat dir Gelegenheit gegeben, erstmal zu verstehen, bevor du verstanden wirst. Also das jetzt von 90 Days, First 90 Days to 7 Habits of Highly Effective People. Was ist denn so dein Leitsatz, dein Nordstern, wo du sagst, da bin ich jetzt ganz klar auch erkennbar, das ist mein Prinzip der Führung. Ist das Mr. To the Point, haben wir schon gehört, Dinge anders machen. Was ist das, wo man direkt erkennt, das ist GT-Bucks?
Also ganz wichtig sind eigentlich zwei Themen für mich. Also erstens, ich habe gelernt, ich habe damals auch von den Inhabern oder meiner Vorgesetzten auch anfangs, wo ich dann gearbeitet habe, das Vertrauen bekommen. Also wenn du Vertrauen bekommst, kannst du natürlich auch etwas aufbauen. Also für mich ist auch ganz wichtig, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, auch direkt arbeite, Vertrauen zu geben. Das ist absolut Nummer eins. Für mich der wichtigste Punkt. Und dann merkst du schon, du denkst ja, du hast natürlich da ein erfahrenes Vertriebsteam oder nicht Vertriebsteam, Managementteam. Und aber trotzdem brauchen die Leute auch Orientierung. Und ich glaube, das sind die zwei Punkte, einfach wo du sagen kannst, ich habe hier, ich gebe das Vertrauen und du gibst die Leute die Orientierung mit. Welchen Weg gehen wir gemeinsam? Und das war eigentlich ganz wichtig. Und auch mal jetzt in diese 100 Tage, vielleicht mal ganz kurz zu ergänzen, wenn man so es gibt ein japanisches Sprichwort auch und sagt eigentlich, Vision without action is a daydream. An action without vision is a nightmare. Und ich glaube, das ist auch ein Thema. Das ist auch diese Vision, diese Orientierung, wo will ich hin? Weil nicht nur erzählen, sondern auch, du musst natürlich auch umsetzen können.
Ist ja eigentlich ein ganz spannender Perspektivwechsel, weil wir jetzt gerade nur darüber nachgedacht, was macht denn der Wechsel mit dir? Aber natürlich für deine Directs oder fürs ganze Unternehmen ist das ja schon ein enormer Einschnitt, wenn der CEO wechselt. Ja, und dann in diesen first 90 Days nicht nur zu gucken, wie kann ich mich jetzt am besten hier positionieren, sondern auch, was braucht mein Team? Wie kann ich Orientierung und Klarheit geben? Einfach Sicherheit, gerade in einer Zeit, in der ja auch das eine oder andere in der Welt im Wandel ist.
Ja, nee, absolut. Und ich glaube, das war auch tatsächlich notwendig. Ich habe ja eigentlich, mein Vorgänger hier war eigentlich interimistisch auch. Und da hast du gemerkt, das Team hat das einfach gebraucht auch. Da und braucht auch jetzt ein bisschen, ich bin jetzt fast 6 Monate da. Ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich auf einen ganz guten Vibe haben, auf eine Welle reiten jetzt, die wirklich the only way is up, die jetzt hochgeht und die wir dann auch wirklich weiterentwickeln müssen. Ja.
Wenn wir jetzt mal einen kurzen Exkurs wagen vom Leadership und den First 90 Days und deiner Karriere hin zum Markt und wohin geht's eigentlich? Eckes Granini ist ja jetzt in vielen Ländern aktiv, gerade im Bereich Saft ist ja Regionalität auch ein sehr starkes Stichwort, gleichzeitig aber auch bei euch Internationalität. Du hast gerade gesagt, vom Saftladen zur Beverage Company den Weg, den ihr geht. Wie ist da für dich quasi so der Spagat zwischen Internationalität und Regionalität? Wie kann man das glaubwürdig zusammenbringen?
Also ich glaube, ganz einfach, Eckes Granini hat es ganz clever gemacht, muss ich schon sagen, die letzten Jahrzehnte. Die haben natürlich in der internationalen Expansion immer lokale Marken gekauft, aber starke Marken. Und ich glaube, das ist eigentlich so, die haben immer so diese Länder auch, oder die Länder als eigene Entität auch belassen. Sagen, die Regionalität ist wichtig. Klar, wir haben jetzt bestimmte Größe erreicht, wo wir mehr zentralisieren müssen, obwohl zentralisieren heißt nicht, dass wir jetzt alles zentral machen, sondern es gibt noch sehr viel Autonomie lokal. Und weil die lokale Marken und die Leute stehen auch hinter ihrer lokalen Marken. Und darum funktioniert es so gut, zu sagen, wir haben diese Regionalität und mit starken Marken und die Mitarbeiter, die dahinter stehen. Aber wir sind doch ein größeres Unternehmen schon und 1700 Mitarbeiter heutzutage. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich glaube, da diesen Spagat genau zu machen, dass man da zwischen international, wie kann man wachsen, aber doch die Ländern die Autonomie noch geben und doch international bestimmte Themen voranbringen. Weil es gibt natürlich Synergien, die man auch nutzen muss. Das ist dann die Zentralisierung, aber es muss doch nicht in alles sein.
sehr spannendes Gebiet, über regionale Marken international zu wachsen. Jetzt ist ja euer Kernmarkt wahrscheinlich immer noch nach wie vor Deutschland. Der Handel heißt, wird auch beschrieben in Deutschland oder der Markt als der härteste Markt der Welt, ganz einfach. Wie ist es für dich, wie hat sich aus deiner Perspektive heraus der Handel verändert und wie würdest du einen Blick in die Zukunft, was das Thema Zusammenarbeit geht, gerade auch im Hinblick auf sehr volatile Rohstoffmärkte und wie funktioniert da die Zusammenarbeit auf eurer Seite?
Ja, vielleicht Hintergrund, also ich arbeite jetzt seit 1998 eigentlich auf dem deutschen Markt, hat sich einiges getan und vor allem die letzten 5 bis 7 Jahre, denke ich mal, wo die Beziehung zwischen Handel und Industrie, ich kann jetzt sprechen über 3 Unternehmen, die in den letzten Jahren tatsächlich sehr konfrontativ geworden ist und wo die Partnerschaft weit zu suchen ist. Ich glaube, man muss sich damit einfach, also man muss es akzeptieren, dass es nicht einfach ist, aber klagen hilft auch nicht. Das heißt, wir müssen Lösungen finden. Und das versuche ich jetzt auch hier bei Eggers Granini auch umzusetzen. Wie können wir wieder eine Plattform schaffen, wo wir sagen, guck mal, wir haben ein gemeinsames Ziel, wo wir sagen, wir wollen ja letztendlich auch eher Umsatz generieren. Wir wollen unsere Marken voranbringen, die wollen ihre Kunden im Markt haben und das können wir gemeinsam machen. Wir haben gute Marken, wir sind Marktführer in unserem Bereich. Und wir können das Magnet sein für den Kunden. Und ich glaube, da müssen wir wieder eine Plattform schaffen, wo wir zusammenkommen und gemeinsam sehen, wie können wir eigentlich in die Zukunft gehen hier und etwas zusammen aufbauen. Ja. Und das ist die Richtung, das geht auf jede Ebene. Das geht von unser Außendienst in den Märkten, wo sie Beziehungen aufbauen müssen, bis in den Regionen, Einkauf, Einkaufsleitung, Geschäftsführung, Vorstand, da die Beziehungen aufbauen. Man muss natürlich den Handel auch etwas bieten, das ist ganz klar. Ansonsten geht es nicht.
Ich wollte nochmal den Punkt aufgreifen, Wachstum, wir haben schon über Internationalisierung gesprochen, über regionale Marken. Wenn du mal global guckst, Eggers Granini, wo siehst du das größte Wachstumspotenzial? Also ist das eben neue Märkte, sind das neue Kategorien? Du hast eure Transformation angesprochen. Wir hatten jetzt die jährliche CEO-Umfrage, also 2025 scheint Innovation im Zentrum zu stehen als Wachstumstreiber. Wie ist das bei euch?
Also Innovation, ja. In den letzten Jahren, weil es schwierig war, ich muss sagen, dass neben natürlich die ganze Inflationskrise, Energiekrise und so weiter im deutschen Markt, war natürlich stärker noch geprägt als in andere europäische Ländern, hatten wir natürlich das Thema auch noch mit Orangenkrise. Also muss man auch noch dazu sagen, wo eine Orange eigentlich vor 5 Jahren war die Orange bei $1,200 für eine Tonne und letztes Jahr bei 7.500 Euro oder Dollar pro Tonne. Also die Preise sind da so gestiegen und das war wirklich eine Krise und das war wirklich ein großes Thema. Und das hat natürlich für Eggers Granini war das eine schwierige Zeit, 2022. Aber haben alles richtig gemacht, um zurückzukommen auf deine Frage wegen Innovation. Also wir haben dann auch gemerkt, also allein im Saftbereich, wir sind abhängig von Orange und wir müssen uns unabhängiger machen. Wir müssen uns nicht nur im Rohware her, von der Orange natürlich in andere Kategorien gehen. Wir haben angefangen da, viel zu entwickeln, neue Innovationen, weil, wie gesagt, die letzten Jahre waren ein bisschen weniger, hat man eher auf die Kosten geschaut und natürlich dann automatisch medial auch, also Medien weniger investiert in die Marken, weniger in Innovation. Und das war ganz wichtig, auch da wieder neu den Faden aufzunehmen. Und diesen Turnaround hat Eggers Granini sehr gut geschafft, muss ich schon sagen.
Wenn wir über Innovation sprechen, also man darf ja nicht vergessen, wir sprechen ja über Konsumgüter und irgendwie sind wir auch alle Shopper. Das heißt, wir stehen irgendwann mal vorm Regal. Gibt es so ein Produkt, wo du sagst, das geht auf meine Idee zurück und da bin ich immer ein bisschen stolz, wenn ich am Regal vorbeilaufe? Oder sagst du eher, nicht mein Job, ich bin hands-off, dafür haben wir Leute, die wirklich Profis sind?
Also bei Eggers bin ich so kurz dabei, also da gibt es noch nichts. Ich habe natürlich sehr viele Ideen tatsächlich auch. Bei mir sehen jetzt natürlich von den Produkten her, Functional Drinks generell ist einfach so ein Trend, ist mehr so ein Trend, wo wir massiv investieren. Auch das erste Mal, by the way, dass wir ein Produkt oder eine Kategorie in alle Ländern, wo wir tätig sind, gelauncht haben. Also das war so eine Top-Down-Entscheidung, aber das funktioniert und die Entscheidung war absolut richtig. Aber in der Vergangenheit tatsächlich war es so, dass ich da schon ein Team habe, die da besser sind wie ich, um zu sehen, was sind Innovationen, was sind die Trends, was müssen wir weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass Eggis Granini zum Beispiel sicherlich noch weitere Möglichkeiten hat. Jetzt sind wir mehr im Beverage-Bereich von Saft of Beverage, Non-Alcoholic Beverage. Aber wer weiß, morgen kann das weitergehen, kann man das auch mehr stretchen. Weil letztendlich, wir sind im Fruchtbereich und Frucht ist ein natürliches Produkt, ist eigentlich prädestiniert für gesunde Ernährung. Und da kann man sicherlich auch in andere Kategorien etwas machen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht die Meinung von Aufsichtsrat Eggis Granini oder die Leute. Wir bleiben jetzt erstmal im Getränkebereich, aber ich glaube, dass sicherlich Potenzial morgen auch in ganz andere Bereiche, wo Frucht auch ein Thema ist. Und ich glaube, unser Core ist nicht Saft nur, ich glaube, unser Core ist Frucht. Und dann kannst du das schon stretchen. Ja.
Ich sehe da schon die hohe C-Marmelade mit deinem Background von Andros. Jetzt haben wir den Bereich Regionalität angesprochen. Die volatilen Märkte haben aber im Vorhinein sehr stark das Ganze fokussiert auf den Bereich Traditional Retail, nämlich den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Jetzt gibt es ja auch noch mehr Kanäle. Inwieweit spielt ihr auch bei Eggis Granini die Kanäle, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt volatiles Geschäft im LEH, wir bauen dafür den Food Service mehr aus oder gehen mehr in den Bereich E-Commerce? Wie spielt ihr das? Und hast du ein paar Beispiel für?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wo ich auch angefangen habe, war ich überrascht zu sehen, dass Eggis Granini im Out-of-Home-Bereich nicht sehr stark präsent ist. Aber tatsächlich, das haben sie auch schon angefangen, die letzten Jahre da mehr zu investieren. Und das ist auch ein Bereich, wo ich unglaubliche Potenziale sehe. Anders als in Retail ist es so, dass im Out-of-Home-Bereich die Beziehungen sind eher intensiver, sind langjähriger und das sind nicht nur diese Jahresverträge. Und Out-of-Home ist ja sehr, sehr breit. Das geht also von Horeca, also Hotels, Restaurants, Gastronomie, aber auch QSR, also Quick Service Restaurant, Fachgetränkmärkte. Also da gibt es wirklich sehr viel Potenziale. Und in Deutschland sind wir noch unterrepräsentiert. Aber das werden wir jetzt aufholen. Wir sehen auch, dass der Markt, das gesamte Out-of-Home-Markt geht zurück derzeit. Die Leute spendieren ja weniger, auch im Out-of-Home, gehen weniger aus Essen und. Aber wir wachsen im Bereich sehr stark. Und das heißt, wir gehen gegen den Trend und wir investieren auch gegen den Trend weiterhin sehr stark dort in diesem Bereich. Wir investieren auch in Außendienst, wir investieren, gehen in neue Kanäle rein, wo wir vorher gar nicht tätig waren. Also da ist auf jeden Fall sicherlich noch sehr, sehr viel Potenzial.
Sehr gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Schwenk machen vom Markt in Richtung Nachhaltigkeit, gerade als Fruchtverarbeiter, Hersteller von Marken mit Frucht, ist natürlich auch der Bereich Klimawandel ein riesiges Thema. Volatile Rohstoffmärkte haben wir gerade schon gestriffen, aber auch der Bereich Logistik. Logistikkosten wird sicherlich auch einen riesen Einfluss haben darauf. Was sind so die Themen gerade, die euer Geschäft da am meisten beeinflussen, neben den Rohwarenpreise, die an sich schon steigen durch Ernten. Orange gibt es vielleicht die neue Frucht, die jetzt gerade von Erntebedingungen betroffen sind.
Ja, also Orange natürlich ein ganz wichtiges Thema und generell eigentlich die Rohwarenstoffe oder Rohwarenpreise natürlich und auch die Ernten, Volatilität dort ist ein Thema. Wir haben nicht nur Orange, wir haben derzeit das Problem mit Ananas zum Beispiel. Wir werden jetzt schwarze Johannisbeere, ist auch problematisch. Also wir haben immer wieder, letztes Jahr war Äpfel waren auch ein Thema. Und wir sehen einfach, es wird nicht weniger werden in der Zukunft. Und das Problem ist natürlich, es ist ein natürliches Produkt. Heute gibt es noch keinen 3D-Drucker, der die Früchte irgendwie ausdruckt. Aber wer weiß, kommt das noch. Mit Fleisch haben sie ja auch irgendwo hinbekommen. Aber das wird ein Thema sein, wo wir uns ein bisschen neu aufstellen müssen, zu sehen, was macht das mit unser Geschäft? Und das heißt, da Nachhaltigkeit auch in Bezug auf Rohware ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genau. Aber ich glaube da generell natürlich Logistik, Preise, Kosten, das sind auch Themen, die da mitspielen.
Du hast gerade den Bereich Klimawandel angesprochen. Klimawandel kommt ja auch immer mit einer großen Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit daher. Was ist eure Ambition im Bereich Nachhaltigkeit? Wie seid ihr aktiv? Wie beeinflusst ihr das Geschäft? Was sind da so die Themen?
Ja, Also Nachhaltigkeit ein großes Thema. Also erstens ist ein Thema, das schon ganz lange im Hause Ex-Carnini sehr stark unterstützt wird. Also schon vorher, vor dass es natürlich wirklich auch medial oder als Marketing ausgespielt würde. Wir wollen aber kein Greenwashing, wir wollen kein Windowbashing, wir wollen wirklich hier auch authentisch sein. Das heißt, wir haben jetzt komplett unsere Strategie Nachhaltigkeit ein bisschen umgekrempelt. Wir haben gesagt, wir haben das neu angenommen und gesagt, okay, was wollen wir tatsächlich jetzt umsetzen? Und wir haben gemerkt, wir haben doch noch einige interne Hausaufgaben zu tun. Und das ist das Wichtige, dass wir sagen, erstens, was wollen wir erreichen? Wir haben einen ganz klaren Plan. Wir haben das auch präsentiert letzte Woche auch an die gesamte Belegschaft, was wir jetzt im Bereich Nachhaltigkeit auch tun wollen. Und aber wir wollen natürlich, dass alle Mitarbeiter auch da mitmachen. Das heißt, wir haben jetzt auch so einen Actionplan bis 2030, wo eigentlich die Mitarbeiter da auch mitgestalten können. Aber wie gesagt, erstens ist intern und dann zweitens, wir haben Themen, wo wir glauben, wir können noch differenzieren. Was wir nicht tun wollen, ist nach außen gehen und sagen, guck mal, was wir alles hier Gutes machen. Wir wollen erstmal das für uns machen, wo wir glauben, das ist einfach relevant, das ist wichtig. Und dann die Frage ist natürlich, wo können wir uns tatsächlich auch differenzieren, auch von Wettbewerbern. Und dann wird Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsvorteil, ja? Muss man auch sagen. Und ich glaube, da sind wir auch einen ganz guten Weg. Und das ist auch ein Thema Rohstoff, kann ich noch nicht zu viel sagen, aber ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
Was denkt ihr über den Einsatz von Technologie, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Also unglaublich wichtig. Also ich glaube, dass generell das ganze Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Themen, die uns helfen. Einfach erstens ist das Thema Daten, Prozesse zu optimieren, schneller zu machen, besser zu machen. Und das wird uns auch extrem, extrem unterstützen, auch in diesem Weg auch dorthin. Und ich muss sagen, da bin ich auch sehr positiv überrascht, was Ex-Carnini da derzeit für ein Food-Unternehmen, weil das sind natürlich andere Unternehmen, die prädestiniert sind, natürlich in Digitalisierung zu investieren. Aber was wir als Food-Unternehmen bereits in Digitalisierung investieren, das ist schon sehr stark. Wir haben auch ein eigenes Team zum Beispiel eingestellt, sehr junge, dynamische Mitarbeiter, die wirklich in den Bereich zum Beispiel KI wirklich gut zu Hause sind. Und dann merkt man auch natürlich, das gibt so im Vibe auch im Unternehmen, wo wir müssen natürlich die Leute auch abholen. Generell das ganze Thema Digitalisierung. Aber das wird uns sicherlich auch helfen, nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, aber sicherlich auch im Bereich Nachhaltigkeit. Weil Daten ist einfach ein ganz großes Thema. Und die Verarbeitung von Daten und Bewertung von Daten und wie können wir es besser machen.
Jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt einen guten Vibe im Unternehmen. Wir haben den Bereich Markt, den Bereich Nachhaltigkeit jetzt einmal betrachtet von dir bzw. Perspektive Ex-Carnini. Jetzt hast du am Anfang auch gesagt, ganz viel Energie, die du hast, aber auch du hast von Energieraubern gesprochen, die dir Energie nehmen. Jetzt als deinem Alltag als Geschäftsführer bei Ex brauchst du unglaublich viel Energie. Was sind so deine Energiequellen, wo du dir Energie holst und was ist so das, was dir einfach Energie raubt?
Mhm. Also ich glaube, was ich vorher schon gesagt habe, ist eigentlich die Menschen. Ja? Also mit Menschen zu arbeiten und Erfolge zu haben, das gibt mir die Energie. Aber Menschen können auch die Energie rauben. Also wenn es da nicht gut funktioniert, kann das natürlich auch, weil man einfach viel Zeit reinstecken muss und irgendwo vielleicht bestimmte Mitarbeiter auch da zu überzeugen, welche Richtung wir gehen sollten. Und das ist dann auch dann wieder die Kehrseite der Medaille, dass natürlich manchmal auch da die Energie geraubt wird. Ja.
Wir sprechen ja gerade viel über Veränderungen in der Arbeitswelt und die Frage, die sich mir ein bisschen aufdrängt, wenn du zurück, du hast vorhin gesagt, du bist seit 98 im deutschen Markt, du hast ja eben schon ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt. Glaubst du, dass unter den heutigen Bedingungen deine Karriere so noch möglich wäre?
Nein. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch, ich habe die Karriere
Warum
nicht so.
Nicht?
Ja, ich habe sie auch so nicht geplant. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer, für mich war wichtig, Spaß zu haben und die Erfolge sind auf einmal gekommen und dann natürlich öffnen sich bestimmte Türen. Und ich glaube da, ich sage es auch immer, wenn ich da mal mit Kollegen auch von damals rede, ist es auch schon, ich war am richtigen Zeitpunkt, glaube ich, auch manchmal am richtigen Platz. Wie gesagt, die Türen sind geöffnet, du musst natürlich durch die Tür gehen. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich bin auch jemand, ich habe auch, muss ich sagen, nicht nur bin ich jemand, der, glaube ich, sehr dynamisch ist, meine Art und Weise, aber auch vor allem, ich bin auch habe auch kein Problem mit Risiko. Das heißt, einfach Entscheidungen zu treffen, do it. Einfach gehen. Und das hat mich auch heute zu dieser Position gebracht oder heute, wo ich hier bin bei Eges Granini. Aber es könnte ganz anders sein. Es könnte sein, dass natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, dass vielleicht manche Türen sich nicht geöffnet hätten oder wenn ich nicht da wäre und vielleicht eine andere Tür, dann wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen. Ich war eigentlich damals als Jugendlicher, war ich eher im kreativen Bereich unterwegs. Ich dachte, ich wäre Designer oder so. Das war eher so mein Thema. Aber nie gedacht, dass ich irgendwo über dem Verkauf und also Verkauf und Marketing-Hintergrund eigentlich eher dann in diese Position kommen würde.
Vielleicht auch eine ganz gute Synthese. Es gibt ja das Sprichwort, das sagt, Luck is when preparation meets opportunity. Du hast dir die Opportunities ganz bewusst gesucht. Du hast vorhin angesprochen, Netzwerken, Spaß haben, viel mit Menschen zusammenarbeiten, in den Austausch gehen. Dadurch ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Sind das so die Dinge, die du auch einer jungen Führungskraft bei Eges Granini mitgeben wollen würdest? Nehmt die Dinge nicht so ernst, habt Spaß, es ergibt sich schon. Oder was sind so deine Punkte, die du den jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg gibst?
Tatsächlich. Ich glaube, du hast es ganz gut angesprochen. Ich glaube, das ist das Erste. Nimm dich auch persönlich nicht zu ernst. Ja? Weil du kommst auch rüber bei den Leuten und das ist ganz wichtig, dass sie auch sehen, dass du, was du machst, dass du es gerne machst. Und dann hast du einen positiven, kommen wir wieder auf das Wort Vibe, aber dann bringst du auch das, diese positive Aura und das ist einfach ansteckend, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein Thema. Zweitens ist auch, sorg, dass du ein gutes Team hast. Also wenn wir sprechen über junge Führungskräfte, und gib Vertrauen vor allem. Gib wirklich die Vertrauen und abgeben. Manche Leute haben Probleme damit, manche Führungskräfte haben Probleme damit, auch abzugeben. Und das ist dann wirklich dann irgendwo ein Doorstopper. Und das ist ganz wichtig, einfach deinen Leuten, gib das Vertrauen und versuche da auch mitzuwachsen. Ja.
Wir haben so eine Frage, die stellen wir jedem Gast in den unzähligen Folgen unseres Podcasts. Die Frage nach einer inspirierenden Persönlichkeit, wo du sagst, das wäre jemand, die ich gerne mal hier sehen würde, wo ich einfach finde, die Welt sollte hören, was die Person zu sagen hat.
Ja. Also eine Person, die mich dann auch, muss ich sagen, auch geprägt hat, weil warum? Weil die Person hat mich dann auch das Vertrauen gegeben und wahnsinnig viel Vertrauen und wir sind da ohne Handshake einfach da denselben Weg gegangen und das war eigentlich der Michael Durach, Inhaber und Geschäftsführer von Develei. Und ich muss sagen, ich habe dort 15 Jahre gearbeitet und ich wäre auch heute hier nicht, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte. Also hat mir auch ganz schnell das Vertrauen gegeben. Er sagt immer, du hast doch das Vertrauen. Auch ich dann ihm natürlich auch entgegengegeben. Aber das war ein wichtiger Punkt für mich, dass ich das wirklich tun konnte auch alles. Und das habe ich ihm zu verdanken. Und ich glaube, das ist auch unglaublich inspirierend, was natürlich da so ein Familienunternehmen aufgebaut hat. Ist ein sehr pragmatischer Typ. Und wie gesagt, den könnte ich sehr gerne vorstellen, so ein Podcast.
Sehr schön. Michael Durach natürlich auch ein großer Netzwerker, auch im Präsidium des MMM-Clubs. Also von daher sehr stark vertreten, auch in der Konsumgüterbranche. Und das wäre natürlich ein wunderbarer Gast für Top Shelf. Traditionell stellen wir auch immer die Frage in unserer dritten Folge hier. Was sind deine letzten Gedanken? Was ist deine Sicht auf die Dinge, die du gerne noch aus unserem Gespräch zusammenfassend den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Also hab Spaß an was du machst. Das ist Nummer eins Credo, weil wenn du keinen Spaß hast, dann merken die Leute das. Ganz wichtig, vielleicht auch ganz interessant, irgendwann stellt man sich die Frage, was will ich hinterlassen? Ja? Und vielleicht auch, wie will man, dass die Leute dich später sehen? Ja? Ich glaube nicht, dass es das Ziel sein muss, aber es ist schon interessant, darüber mal nachzudenken. Das ist ein Thema. Und dann, du schaffst nichts alleine, nur als Team, also kein Solo. Also du brauchst da auch ein ganz gutes Team und dann müsstest du auch da Erfolg haben. Ja?
Cooles Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Guy. Das war die vierte Folge von Top Shelf.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Guy.